Wenn man in Deutschland Zeuge eines Unfalls oder eines Verbrechens wird und dann nur blöde daneben steht und gafft oder vielleicht sogar weiterläuft, dann kann man unter Umständen angeklagt werden wegen unterlassener Hilfeleistung. Kapanamur hat vor 5 Jahren genau das nicht gemacht, eben nicht weggeguckt, sondern geholfen. Und die italienischen Behörden haben sie dafür vor Gericht gestellt. Jetzt gerade im Oktober ist der Freispruch gekommen für den damaligen Kapanamur-Geschäftsführer Elias Birdl und den Kapitän Stefan Schmidt. Und Elias Birdl war letzte Woche hier bei uns im Domradio im Studio und ich habe ihn gefragt, ob er denn eigentlich weiß, was aus den 37 Flüchtlingen, die er damals mit an Bord genommen hat, geworden ist.
Wir haben nur zu einem Teil dieser Gruppe noch Kontakt, weil von dort sich Gerettete nach der Abschiebung wieder mit E-Mails oder so an uns gewandt haben. Wir wissen von einem Teil der Gruppe, die nach Ghana deportiert worden sind. Ich sage deportiert, weil ja keineswegs sichergestellt war, dass diese Leute dahin kommen, wo sie auch mal herstammten. Das ist ja heute auch ein Verfahren, wo man einfach Leute dahin verbringt, wo halt eine Botschaft eines Landes bereit war, ein Papier auszustellen. Also wir konnten einen Teil der Gruppe dort wieder antreffen. Es haben einige um den wunderbaren Aminu Munkaila, die haben eine Gruppe gegründet, um andere Jugendliche in Ghana zu warnen vor den Gefahren dieser Reise. Und das sehe ich gern, das freut mich. Aber ich weiß auch, dass es vergeblich sein wird. Weil am Ende steht die Frage, warum machen sich Menschen auf? Und wir kommen nicht umhin anzuerkennen, dass sie zu großer Zahl deshalb aufbrechen und aus ihrer Heimat gehen müssen, weil auch wir Europäer ihnen systematisch die Lebensgrundlagen rauben. Sei es durch einen himmelschreiend ungerechten Welthandel, sei es nun durch den Klimawandel, den die Afrikaner ganz sicher nicht zu verantworten haben, sondern den wir zu verantworten hätten. Und wir sehen ja jetzt hier vor der Klimakonferenz, wie wenig die reiche, industrialisierte Welt bereit ist, sich dieser Verantwortung zu stellen und den Folgen unseres verschwenderischen, maßlosen Lebenswandels.
Sie waren damals im Vorstand von Kapanamur 2004, also genau in dem Jahr, in dem Sie da auch aufgegriffen wurden im Mittelmeer, sind Sie dann aus dem Vorstand nicht mehr wiedergewählt worden. Was ist damals passiert?
Es war ganz schrecklich natürlich, die Erfahrung für uns alle, plötzlich in ein Gerichtsverfahren reingezogen zu werden. Es gab eine furchtbare Medienkampagne hier, speziell in Deutschland, nicht in Italien. Und der politische Druck war enorm, sodass natürlich für eine Organisation, die ausschließlich und mit gutem Grund auf privaten Spenden ihrer Arbeit basiert, gegen eine solche Organisation war das ein furchtbarer, tödlicher Schlag. Ich war der Meinung, wir müssen das durchstehen. Wir müssen im Namen sozusagen der Menschenrechte hier gerades Rückgrat zeigen. Andere im Verein waren furchtbar verunsichert und hatten Angst. Und so kam es, als eine reguläre Vorstandswahl anstand, dazu, dass sie einen anderen Vorstand wählen mussten, weil ich... Mit mir wäre es nur so weitergegangen und die fürchteten aber um den Fortbestand dieser ganzen Arbeit und ich respektiere das und ich verstehe das, ich bedauere es aber und halte es für falsch. Auch das ist in der Öffentlichkeit dann so dargestellt worden, als Gäste wäre da irgendwie ein Machtkampf oder wissen Sie, es gibt schon noch Dinge, die tut man aus anderen Gründen als um Ruhmes, Geldes oder der Ehre wegen.
Sie sind aber damals auch von Rupert Neudeck, dem Gründer von Kapanamur, massiv kritisiert worden. Der sagte, glaube ich, Sie hätten ja auch einen Hafen in Deutschland anlaufen können mit dem Schiff. Wie kam das? Wieso hat er sich dann in dem Moment nicht hinter Sie gestellt, sondern Sie kritisiert?
Leute, die anschließend mit schlauen Vorschlägen kommen, gibt es ja immer wieder. Rupert Neudeck ist jemand, dem ich immer gerne zuhöre, weil er oft Kluges zu sagen hat. Aber das ist nicht immer der Fall. Hier war er seit 2 Jahren auf eigenen Wunsch aus der Organisation ausgeschieden, komplett. Er wusste nichts von den Einzelheiten und er hat sich voreilig zu Details geäußert. Das tut ihm heute leid, das weiß ich. Darum möchte ich dazu gar nichts weiter sagen.
Es hört sich aber so an, als wäre Ihr Verhältnis zu Herrn Neudeck und zu Kapanamur heute wieder entspannt.
Ich bin ja weiterhin Mitglied von Kapanamur, aus Überzeugung natürlich. Und ich finde sie auch weiterhin nötig und wichtig und erkenne ja an, wie viel Gutes sie tut. Aber dass sie dort den Mut verloren hat, an dieser entscheidenden Stelle, das tut mir furchtbar leid. Vielleicht findet die neue Vereinsführung noch Wege, wie sie anders auch mit diesen Themen umgehen kann.
War das der Grund, dass Sie 2007 dann eine eigene Organisation gegründet haben, Borderline Europe, die sich speziell um Flüchtlinge im Mittelmeer kümmert? Was machen Sie genau anders als Kapanamur?
Das kann man gar nicht vergleichen. Wir haben aus der Not heraus und eben beschämt dadurch, dass man uns hier dahin stellte wie Gauner, ja, Da haben wir einfach aus der Not heraus nach Wegen gesucht, wie wir damit umgehen können. Und da war ich sehr froh, dass von anderer Seite wir gefragt wurden, wir, das heißt jetzt hier der Kapitän Stefan Schmidt, war mein Lieblingskapitän auf allen Weltmeeren und allen Zeiten, dass der und ich gefragt wurden, ob wir uns beteiligen würden an einer Organisation, die ganz speziell Folgendes zum Ziel hat, nämlich nun detailliert zu untersuchen, was dort wirklich los ist. Das ist, Sie wissen ja, dass ich lange Jahre als Journalist gearbeitet habe früher, und das war so etwas, was ich kenne da aus dem journalistischen Alltag, wenn man an einem bestimmten Thema arbeitet und erfährt dort plötzlich geradezu wahnhaft hysterische Reaktionen, dass man dann sozusagen drauf gehen kann, dass da irgendwas stinkt. Und das war ungefähr so meine Motivation, zu sagen, wenn wir jetzt hier plötzlich als Schlepperbande vor Gericht stehen, dann muss es so sein, dass dort schreckliche Dinge vertuscht werden sollen. Wir machen den Versuch sozusagen, hier genau herauszufinden, was spielt sich ab. Wir sind nicht die Einzigen, das tun andere auch. Wir haben seit diesem Sommer ein eigenes Büro auch auf Sizilien, wo eben Leute vor Ort sind, die das sehr eng nachschauen. Wir werden ein weiteres in Griechenland eröffnen, wo ja im Augenblick große Zahlen von Menschen ankommen und auch dort die Zahl der Toten groß ist. Unsere Politik, so sehe ich das, hat die Tendenz, die Augen zu verschließen vor den Folgen dieser Abschottung. Und Europa ist dabei, einen Teil seiner Werte, seiner Identität zu verlieren.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie sind eigentlich Hörfunkjournalist. Sie haben lange Jahre fürs Radio gearbeitet. Wie sind Sie an das Thema Flüchtlinge gekommen?
Wenn ich da im Nachhinein jetzt dann drüber nachdenke, dann kommt mir schon so vor, dass das auch mit biografischen Dingen zu tun hat. Ich bin ja in West-Berlin geboren deshalb, weil meine Eltern als Jugendliche schon aus der DDR geflohen sind, aufgrund politischen Drucks tatsächlich. In meinem Leben spielt das eine Rolle, offenkundig. Als Journalist habe ich auf dem Balkan eben dort das Elend des Krieges zum ersten Mal kennengelernt, als ich als ARD-Korrespondent für Südosteuropa dann vor allen Dingen in den Kosovo-Krieg und in die Folgen des Bosnienkrieges und so gekommen bin. Und da ist das entstanden, der Wunsch, lieber selber etwas zu tun, helfend einzugreifen, als nur, ich versuche das jetzt als ehemaliger Hörfunkkorrespondent, dass man die Gänsefüßchen mithört, nur darüber zu sprechen, weil natürlich ist das Berichten sehr wichtig und Menschen, die in großen Notlagen sind und wo könnte die Not größer sein als im Krieg, die sind froh, wenn jemand mit ihnen spricht. Aber als Reporter dort fühlte ich mich oft ganz unwohl und wollte gerne was tun und deshalb habe ich mich dann bei einer Hilfsorganisation melden wollen zu einem Einsatz und das war in dem Fall dann Kap Anamur und ich war mit großer Freude und großem Stolz in meinem ersten Einsatz in Afghanistan und wir haben dort, in meiner Zeit war es 6 Monate, über 20 Schulen gebaut.
Gab es denn einen Auslöser, dass Sie irgendwann gesagt haben, nee, jetzt ist gut, jetzt hänge ich meinen Job als Reporter an den Nagel und ich möchte jetzt wirklich was tun und eben nicht nur reden?
Das war kein singuläres Ereignis, sondern das war wirklich die Erfahrung von furchtbarem Elend, wo man dann halt mit dem Mikrofon immer wieder dasteht und Menschen, deren schreckliche Lage sowas von offensichtlich ist, dann doch eigentlich auf die Pelle rückt und sie fragt, wie es ihnen geht. Ja, ich weiß da keine andere Methode. Also versuchen viele Kollegen und ich dann eben auch, wenn man da schon ist, dass man dann wenigstens was dabei hat für die Leute im Sinne von Reis, Öl oder was immer die brauchen können, Kerzen, Plastikplan. Und da gab es den Tag, wo ich das ganze Auto, ARD-Dienstfahrzeug, vollgepackt hatte mit solchen Dingen, aber mein Aufnahmegerät vergessen hatte. Das ist schon so ein Augenblick gewesen, wo ich abends dann mal mit mir zu Rate ging. Wer bist du eigentlich in dieser Welt und was willst du hier eigentlich tun?
Inwiefern hat das was mit Ihnen persönlich zu tun, vielleicht mit einem christlichen Werteverständnis? Inwiefern sehen Sie das als Ihre persönliche Verantwortung vielleicht auch, sich jetzt für Menschen zu engagieren, die sonst keine Lobby haben?
Also ich bin bekennender Christ, obwohl unsere Eltern uns das freigestellt haben und haben uns nicht taufen lassen. Mit dem Ansatz, das könnt ihr dann selber entscheiden. Ich finde das sehr gut und habe das auch so gemacht. Habe mich taufen lassen als Erwachsener und gerade wenn es jetzt mal sehr schlecht zugeht, ich habe ja auch ruhmreiche Zeiten, viel Geld verdient und so, und dann war es plötzlich mal andersrum. Da ist mir vieles auch klar geworden. Also ich habe in einer Weise auch mehr zum Leben und vielleicht zum Glauben gefunden. Ich fühle mich in hohem Maße geführt in dem, was ich mache.
Elias Birdl war das, der ehemalige Vorsitzende von Kap Anamur. Und über diese Erlebnisse im Mittelmeer hat er auch ein Buch geschrieben. Das heißt, das Ende einer Rettungsfahrt, das Flüchtlingsdrama der Kap Anamur. Das Buch ist im Liebe Verlag erschienen. Ja, und was dieser mehrjährige Prozess für die Organisation selbst bedeutet hat, darüber sprechen wir gleich hier mit dem aktuellen Geschäftsführer.